SWR Kultur. Lesenswert Feature.
Ich bin immer in einem Kampf mit Deutschland, aber das bedeutet auch, man kann ja nur mit irgendetwas kämpfen, was man lieb hat.
Als Kind muss er im Bordell seines Onkels die schmutzigen Laken wechseln. In der Kneipe seines Vaters ist er für die Musikauswahl zuständig. Für die Alkoholiker am besten melancholisch. In der Wohnung über der Kneipe führen die Frauen der Familie ihre Gespräche. Dinjer Gücete hat sie in Unser Deutschland-Märchen erzählt und Nettetal zu einem Ort auf der literarischen Landkarte gemacht.
Mit dem Ort kämpfe ich seit meiner Geburt. Ist so ein unendlicher Kampf. Aber ich will daraus was Schöneres machen. Ich kann die Stadt vielleicht nicht verändern, ich kann die Menschen nicht verändern, aber ich kann mein eigenes Leben schöner machen.
Ich besuche Dinjer Gücete in Nettetal, begleite ihn auf einen Spaziergang in den Stadtpark, wo in seiner Kindheit böse Menschen zwei Schwäne ersäuften, zu seinem Lektor, zu einem Arztbesuch der Mutter und hinein in seine Bücher.
Wir werden das Vergangene mit dem Kommenden verbinden und unser eigenes Märchen schreiben, Mutter. Vielleicht will ich deswegen unsere Geschichte Märchen nennen, nur um auf die ewig eiternde Wunde ein wenig Heilerde zu streuen. Jetzt werden wir uns gegenseitig Geschichten erzählen.
Auf unseren gemeinsamen Autofahrten erinnern wir Gastarbeiterkinder uns an unsere Urlaubsfahrten gen Süden, sodass Dinjer immer langsamer fährt. Dass die Autos hinter uns hupen, ist uns egal.
Gab es hier in Deutschland Märchen in Nettetal für dich in deiner Kindheit?
Nein, das habe ich mir einfach eingebildet. Ich wollte es so.
Dass es ein Märchen sei.
Ja, manchmal tut man es ja. Man malt sich so seine eigene Welt aus, weil man es einfach so möchte. Und nicht jedes Märchen ist eine glückliche Geschichte. Also wenn man jetzt ganz tief in die Märchen reinschaut, viele sind ja furchtbar. Es sind ja Horrorfilme. Ja, bitte nicht hupen. Ich muss jetzt
wir
links abbiegen.
Ja.
Das Märchen von Nettetal. Die unglaublichen Geschichten von Dinjer Gücete. Ein Feature von Manuel Gorgos.
So, was machen wir jetzt für eine Runde?
Ich zeige dir zwei, drei Plätze.
Schön.
Aber, ein Moment, ich bin jetzt falsch abgebogen.
Dinjer Gücete fährt mit mir durch Nettetal. Wir cruisen sozusagen durch seine Welt, fahren zu den Orten seiner Verbrechen, seiner dichterischen Verzauberung der deutschen Provinz.
Siehst du, wo 97 steht?
Ja.
Das war unsere Hausnummer. Das war auch die Eingangstür zur Kneipe. Und die zweite Tür, die führte dann in den Vereinsraum. Die Kneipe hatte damals auch einen Verein. Die Türken hatten ihre eigene Fußballmannschaft, hatten ihre eigene Folklore-Tanzgruppe, die waren sehr aktiv.
Wir stehen zusammen am See, um den sich seine Kindheit drehte.
Was waren da für Kunden? Waren das dann eher türkische Gastarbeiterleute oder waren das eher deutsche?
Oft. Die ganzen Jäger. Wir hatten hier sehr viele Jäger, auch aus Holland. Holland ist ja nur 5 Kilometer entfernt, Venlo. Und die kamen alle rüber. Also die Jäger kamen dann auch mit ihrer Beute. Und morgens war die Kneipe voll mit toten Hasen, mit Fasanen.
Den Geruch nach Blut.
Ja.
In einem Traum trug ich einen Hasenkadaver im Mund. Hing über meine beiden Wangen wie der Schnäuzer eines orientalischen Märchenerzählers.
Oder wir sitzen zusammen bei ihm im Verlag, in seinem Büro. Und die Erzählung geht immer weiter. Wie der Romancier erst Gedichte schrieb. Und wie eigentlich alles mit Musik angefangen hat.
Ich habe ja auch in der Kneipe meines Vaters immer aufgelegt. Und das ist ja auch so eine Kunst. Weil je später der Abend wurde, desto tragischer mussten auch die Lieder sein. Mehr melancholisch, mehr dramatisch. Weil je melancholischer die Lieder wurden, desto mehr wurde getrunken.
Und umgekehrt, umso mehr man getrunken hatte, desto mehr muss es melancholisch klingen.
Also ich hatte die Aufgabe, mit der Musik die Stammgäste zu betäuben. Da damals gab es diesen Musiknebel, einmal in Essen und einmal in Köln. Und in Essen war es, glaube ich, Destan, in Köln war es Türkola. Und der Lieferant von Destan kam jeden Freitag zu uns und hat da seinen Stand aufgebaut. Und ich durfte jedes Mal bis zu 10 Musikkassetten aussuchen. Ich habe damals für 3 D-Mark. Unser Glück war, dass der Lieferant immer bei uns in Nettetal angefangen hat. Bevor er nach Holland fuhr, hat er bei uns eine kleine Pause gemacht und hat seinen Stand geöffnet. Und ich war der DJ in der Kneipe und durfte mir jede Woche 10 Musikkassetten aussuchen. Und ich fand diese Liedtexte von Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Belkıs Akkale, İzzet Altınmeşe, auch dieses folkloristische, diese Volksdichtung.
Die arabeske Sachen auch?
Arabeske, Müslüm Gürses war mein ganz großer Held.
Und Yüksel Özkasap spielte er, die Nachtigall von Köln, die damals mehr Platten verkauft hat als die Schlagersängerin Vicky Leandros.
Also man hat ja auch sehr viele Kopien gepresst.
Schwarzkopien.
Schwarzkopien. Und die wurden dann, also Hunderttausende davon waren auf dem Markt. Und das glaube ich dir, dass Yüksel Özkasap viel mehr Platten verkauft hat als die meisten Sängerinnen damals hier auf deutschen Bühnen.
Es lief deine Lieblingskassette von Yüksel Özkasap. Ihr nanntet sie die Nachtigall von Köln. Ich ging den Fluss entlang, trank das kalte Wasser. Wie ich auf diese Sorgen verfallen bin, wie soll ich das wissen? Wie soll ich das wissen?
Deine Mutter, hat sie auch gehört?
Sehr, im Auto. Als Kind fand ich sie wunderbar. Ich hatte auch als Kind, das ist ja das große Drama in meinem Leben. Also ich war erst 5 oder 6 Jahre alt, da lief Yüksel Özkasap. Und sie hat so wehleidig gesungen, ja, dass mir die Tränen flossen. Obwohl ich kein einziges Wort verstanden habe. Nein, das ist genauso wie wenn eine Hodja aus dem Koran liest.
Ach, und dafür warst du als Kind dann sehr empfänglich, für dieses Pathos auch, ne?
Ja, immer. Ja. Heute lebe ich immer noch Pathos. Mich muss man immer wieder bremsen. Also zu meinem Vorteil.
Das versteht das deutsche Publikum nicht.
Aber nicht nur türkische Musik hat ihn begeistert, erzählt Dinger.
Dann war ich ich war in der 4. Klasse. Wir waren mit der ganzen Klasse in Grefrath, in der Eissporthalle. Und da habe ich einen Mann auf der Bühne gesehen, der mit seinem großen Orchester probte, in seinem weißen Bademantel. Das war der Udo Jürgens. Und Udo Jürgens war der erste deutsche Sänger, der mir ja eine neue Welt geöffnet hat. Ich ging nach Hause und habe meinem Vater gesagt, Papa, die Deutschen, die haben auch Lieder. Wie komme ich an diese Musik? Mein Vater war wirklich der beste Papa, den man sich vorstellen konnte. Er sagte, okay, heute Nachmittag laufen wir mal zur Karstadt. Und da habe ich an dem Tag 2 Musikkassetten gekauft, 3 Musikkassetten. Udo Jürgens, Hilgard Knief, in dieser Stadt. So oder so ist das Leben. Rote Rosen. Und Nina Hagen. Und damals hatte ich ja auch immer so diese Vorstellung, wie wäre es zum Beispiel, wenn Udo Jürgens mit Sezen Aksu ein Duett aufnehmen würde. Und irgendwie habe ich diese beiden Stimmen auch zusammengeschnitten. Dann gab es für mich die Duets, aber nur für mich.
In meinem Kopf.
Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii.
Küçüm bu yüzden sonsuz endişem.
Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an.
Getirdi karşıma, çıkmadı namus.
Merci, merci, merci.
Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün hatalarım.
Vielen Dank für die Blumen, vielen Dank, wie lieb von dir.
Ja, ja, ja, weil Literatur ist ja auch ein bisschen wie Musik. Du arbeitest mit Orchestern, du arbeitest mit vielen Instrumenten. Manchmal denkst du auch bei einem Text ja, an ein Stück von Stravinsky, aber manchmal möchtest du einfach so eine ja, Roma-Lied klingen lassen, Balkan-Pop. Und beides ist für mich sehr wichtig. Also das andere hat jetzt keinen höheren Wert als das andere. Da spielt diese anatolische Volksmusik bei mir auch eine ganz große Rolle. Die persische Musik, die griechische Musik. Du kennst ja auch diese ganzen Rembetikos, diese ganzen Hafenlieder. Das ist alles aus einem Moment entstanden. So hat es bei mir angefangen und so habe ich auch angefangen, auf die Bierdeckeln diese Liedtexte zu schreiben. Irgendwann dachte ich nämlich, das sind ja meine Texte, diese ganzen Imitationen.
Ich verliebe mich in diese Zeilen, notiere sie in mein Heft. Der nächste Schritt war, diese Zeilen ein wenig umzuformulieren und zu glauben, dass es mein Werk sei. Bis man seine eigene Sprache findet, kann es Jahre dauern.
Und wie, du hast sie dir angeeignet quasi,
ja,
weil du
ja,
sie...
Ja, ja, ja. Es waren nicht mehr die Liedtexte von Cesar Naxo, sondern von Dinter Gutieta. Das war natürlich so eine Illusion. Und irgendwann habe ich angefangen, eigene Texte zu schreiben.
Dinter kopierte erst Schlager, ehe er Gedichte schrieb.
Kind, das Märchen hängt hinter der Tür. Sei vorsichtig, verbrenn dir nicht die Finger. Der Garten der Kindheit, auch er ist ein Verrat. Ich reiße hinter Türen ohne Schlösser die alte Tapete ab, das Notizbuch der Zeit.
Bevor er zum Dichter wurde, war er ein Gabelstaplerfahrer.
Das Schönste war, wenn ich allein in der Halle war, da habe ich Choreografien gebastelt auf meinem Stapler. Ich habe, wie nennt man es, Pirouetten gedreht und habe versucht, mit den Gabeln auf den Schalter zu drücken, das Licht ein und aus, habe daraus so kleine Spiele gemacht. Deshalb ist es für uns alle wichtig, ob du Lyriker bist, ob du Metzger bist, ob du Kfz-Mechaniker bist, für uns diese Spiele zu entdecken. Und wenn man es einmal entdeckt hat und wenn man einfach sich dafür öffnet, dann kann das Leben wieder mehr erträglicher werden.
Ist das jetzt vielleicht ein bisschen plumpe Frage, sozusagen ein Stück in der Fabrik zu erarbeiten, was ja sauber gearbeitet sein soll, und ein Gedicht zu drechseln? Also gibt es da eine Analogie oder ist das sehr Klischee?
Der Vorgang ist fast identisch. Damals an der Drehmaschine, da haben wir mit der Bügelmessschraube gearbeitet und wir hatten, glaube ich, eine Toleranz von 1000stel Millimeter. Sowas kann man nicht sehen, gibt es nicht. Dafür, also muss man die Bügelmessschraube einsetzen. Und heute ist es genauso, wenn ich Gedichte schreibe. Jeder Ton muss sitzen und jede Buchstabe sogar. Der Rhythmus darf jetzt nicht fallen. Deshalb sehe ich den Vorgang sehr ähnlich und arbeite auch so. Mit welchem Material möchtest du arbeiten? Und was soll daraus entstehen?
Aus welchem Stoff?
Aus welchem Stoff? Ist es jetzt meine private Wunde, mit der ich arbeiten möchte? Oder ist es jetzt etwas ganz Fremdes, wo ich viel vorsichtiger sein muss? Diese Fragen stellt man. Und wenn alles dann bereitsteht, fliegen die Späne durch die Gegend. Und genau hier habe ich das Fahrradfahren gelernt. Mein Vater hinter mir. Und da ist die Burg Ingenhofen.
Wir spazieren durch den Stadtpark. Und aus Spänen werden Schwäne.
Hier hatten wir zwei Schwäne, zwei weiße, wunderschöne Schwäne. Und dann waren die von heute auf morgen verschwunden. Eine Woche später habe ich bei uns in der regionalen Zeitung gelesen, dass junge Leute auf diese Schwäne ein Fahrrad geworfen haben, dass die Schwäne ertrunken sind. Das war damals für mich ein Trauma. Und heute bin ich immer noch mit diesen zwei Schwänen unterwegs. In vielen Texten kann man die zwei Schwäne auch finden. Das ist auch der Versuch oder auch die Angst. Nichts darf bei mir verloren gehen. Alles muss noch bleiben.
Du musst es aufheben.
Ich halte daran fest. Ich will es einfach nicht verlieren.
Lieber Dinter, die toten Schwäne kommen irgendwo im Deutschlandmärchen vor, hattest du mir im Interview gesagt. Ich kann sie aber nicht finden. Hilfst du mir? Ich schreibe gerade das Feature fertig. Herzliche Grüße aus Griechenland.
Lieber Manuel, das Gedicht ist in dem Buch aus Blut geschnitzt. Ich kann dir ein Foto daraus schicken.
Er Erinnern ist das Heiligste, doch vieles muss ich vergessen. Deshalb schreibe ich auch, nur um zu vergessen. Man kann ja nicht ewig in dieser Arena der Vergangenheit das rote Tuch halten. Man kann nicht immer von steilen Ufern in die Flüsse springen. Mit jedem schlechten Gedicht stirbt ein Schwan in diesem See. Sag den Schwänen, es tut mir leid. Es tut mir leid.
Auf unserem Stadtspaziergang durch Nettetal kann alles zum Anlass für Erinnerungen werden.
Da siehst du die Mauer, also die kleine Mauer. Da bin ich mal runtergefallen. Und hinter diesen großen Bäumen ist dann wieder eine Mauer und dahinter ist die Fabrik Pierburg.
Ach,
hier da, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Damals haben bei Pierburg über 1500 Menschen gearbeitet. Mittags um 14 Uhr gab es diesen Schichtwechsel. Und dann war dieser Park hier voll mit Arbeiter, Arbeiterinnen. 700 gingen rein, 700 kamen raus.
Späne, Schwäne. Es ist der Alltag der Arbeit, aus dem Dinger die ersten dichterischen Funken schlug.
Auf der anderen Seite haben mir diese Jobs auch sehr viele Geschichten geschenkt. Ich kam mit unterschiedlichsten Menschen aus unterschiedlichsten Schichten zusammen. Also ob es jetzt der Lkw-Fahrer aus der Ukraine war oder aus Rumänien mit ihren pornografischen Fantasien.
Auch ich habe einen Platz in diesem Leben. Hier, ganze 3 Quadratmeter. Hier hängt das Bild meiner Tochter. Hier der Pullover, den meine Frau mir zum 40. Geburtstag geschenkt hat. Hier unter meinem Kissen die Porno-Zeitschriftensammlung.
Oder der Lkw-Fahrer aus Frankreich, der Gedichtbände in seinem Lkw hatte. Also manchmal ist man nicht immer der Dichter seines eigenen Textes. Es kommen andere Stimmen und die hinterlassen dir was.
Und hier vorne, im Fach zwischen Zollpapieren, Pass, Führerschein, Lkw-Ausweis, Landkarten, Hustenbonbons, ausgetrockneten Kugelschreibern, hier zwischen diesen Pflichtlektüren habe ich mein Poesiealbum versteckt. Ihr glaubt mir nicht?
Wolfgang, wie siehst du denn sozusagen den Zusammenhang bei ihm, dass er gleichzeitig auch noch gearbeitet hat?
Wir treffen uns mit Dingers Lektor, Wolfgang Schiffer.
Es hat einen ganz, ganz großen Respekt. Und dass er nicht sich als eine ausschließlich freie Künstlerexistenz gesehen hat, wie manche das tun, sondern gleichzeitig auch gesagt hat, ich bin für mich verantwortlich, ich bin für eine Frau, für eine Familie verantwortlich, also ich muss auch Geld verdienen. Also Gabelstaplerfahrer ist, um dieses Geld zu verdienen. Naja, was will man mehr? Das ist ein sehr gesundes Verständnis von einer Existenz als Mensch, finde ich.
Was mir zum Beispiel die Fabrik mitgegeben hat, die Provinz hat eine unbeschreibliche Treue, auch Loyalität. Im Werkzeugbau hat man nie über Erfolg gesprochen. Da war die Arbeit wurde gemacht, also für den Auftraggeber. Wir haben nach Zeichnungen diese Stücke gedreht oder gefräst. Das war's dann. Alles andere war mehr, wie gesagt, Loyalität, Treue. Und diese Emotionen, diese Gefühle haben mich auch später und heute immer noch. Die kräftigen mir den Rücken. Die geben mir einen Halt, eine Stütze. Und ich kann mich da nur wiederholen. Ich verstehe auch manchmal nicht, wenn manche Kollegen, Kolleginnen oder Menschen aus dem Betrieb mir sagen, das war aber bestimmt eine harte Vergangenheit. Was ist hart? Und das bringt auch einen Pragmatismus mit. Meine Mutter hat mir damals gesagt, also wenn du damit Geld machen kannst, nimm meine ganze Geschichte und erzähl es der ganzen Welt.
Auch sehr pragmatisch.
Auch, ja. Und wenn du weißt, dass du jetzt nicht unendlich auf dieser Welt bleiben wirst, dann geht man auch ganz anders damit um. Also viel freier. Es gibt ja auch immer die Frage, was macht der Erfolg mit dir, aus dir, solche Fragen. Was soll der Erfolg mit mir machen? Du stehst morgens auf, schaust in den Spiegel, du siehst deine Backen, du siehst deine Schlitzaugen. Also natürlich wäre es auch mein Traum, eines Morgens aufzustehen und im Spiegel sowas wie Marlon Brando zu sehen. Aber das passiert leider nicht. Damals ging ich jeden Morgen in die Fabrik, stand an der Drehmaschine, so sehe ich es heute. Ich habe meine Termine, ich muss da erscheinen, ich muss auf die Bühne gehen.
Dinger Gyuceta ist nicht nur Autor, sondern auch Verleger. Sein Lyrikverlag sitzt ebenfalls in Nettetal. Und manchmal nutzt Dinger seine Prominenz als Autor, um auch die Lyrikbände seiner Dichterkollegen und Kolleginnen zu verkaufen. Er glaubt an die Lyrik, dass sie populärer werden wird, weil die kurze Form auch im Internet funktioniert.
Ich bin ein bisschen schamlos, Manuel. Und diesen Pragmatismus, den habe ich aus meiner Industriezeit mitgebracht. Also praktisch denken, was ist der kürzeste Weg? Und ohne diese Umschweife, ohne lange darüber zu überlegen. Die ersten 5 Jahre, Wolfgang, da hatte ich einen Rucksack voll mit Gedichtbänden und habe ja den ganzen Tag die ganzen Buchläden besucht und habe gesagt, Leute, wir sind so wichtig, ihr müsst unbedingt unsere Bücher ins Sortiment nehmen. Und dann dachten die, der ist verrückt. Ich wollte Aufmerksamkeit und jeder Weg war mir recht. Ich meine, ich sage auch immer, mich hätte man in einer versifften Bar an die Stange stellen können, als Table Dancer oder was weiß ich, so mit einem String-Tanga. Auch das hätte ich gemacht für Applaus. Hauptsache Aufmerksamkeit. Und meine Frau sagte, gut, dass das mit der Literatur geklappt hat. Sonst wäre sie heute hinterm Bahnhof auf dem Strich so prostituiert.
Ihr werdet mir die Hände fesseln, den Mund zunähen, aber dieses Herz werdet ihr nicht mehr still bekommen. Er ist nun einmal auf dem Strich gelandet. Südseebar. Hier bläst nicht nur der Wind herzlich willkommen.
Hier waren ein paar Bäume. Das war hier das berühmteste Bordell in Lobberich. Und hier im Garten lagen die Damen ganz nackt auf der Wiese. Im Jahr 92 hat hier mein Onkel das Bordell Jaguar in Pracht übernommen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich ihm dabei helfen kann. Also ich hatte hier schon Erfahrung in der Kneipe, wusste, wann müssen die Tischdecken gewechselt werden, wann müssen die Aschenbecher geleert werden.
Morgens, wenn die Provinz wieder zu einem neuen Tag aufwacht, ist der Zauber längst erloschen. Vor der Tür der Südseebar sieht man die Putzfrau, die Griechin Sophia in ihrem Kittel den Boden kehren.
Schön. Und was hast du dann da gemacht? Also ich meine, für dein Geld?
Ja, dann habe ich die Handschuhe und den blauen Sack bekommen, musste unter den Betten schauen und die Handtücher in den Wäschekorb geworfen, die Betten neu bezogen. Das war dann meine Arbeit, das ging jeden Samstag so 3 bis 4 Stunden. Und ich habe dann manchmal 50, manchmal 80 D-Mark bekommen. Das war damals ganz groß.
Hattet ihr dann so einen gewissen Ruf hier? Oder würde, ist das
ja, jetzt ja. Heute sind es die Kurdis, die Araber, die arabische Familie. Also die haben einen großen Namen. Die haben auch die Taxis hier. Also wenn du hier Taxi bestellen möchtest, dann heißt es nicht Taxi. Dann heißt es, ja, ruf mal die Kurdis an.
Und bei euch?
Und in den 70ern, 80ern, 90ern war es so, jeder, der neu eingewandert war, der ein Gästezimmer brauchte oder Probleme mit den Behörden hatte.
Oder Streicheleinheiten.
Ja, kam dann zu uns.
Der Betreiber bestückt den Kondomautomaten im Seitenflügel. Der Getränkelieferant schleppt Kisten durch die Hintertür in das Weiße Haus. Dieser eigene Kosmos in Nettetal legt sich wieder zur Ruhe. Die Nettetaler sprechen darüber nicht. Der obszöne Fleck der Stadt wird von Einheimischen mit Schweigen bedeckt.
Okay, heute gibt es die Bar immer noch, aber ich glaube, es ist ein bisschen dezenter.
Okay. Ja. Diskreter so ein bisschen. Ja. Aber guck mal, hier ist auch noch ein Geldautomat.
Geldautomat.
Also man muss schon, bei uns steht hier irgendwo in der Pampa ein Geldautomat.
Ja. Hier waren überall diese ganzen Kondomautomaten. Die fand ich auch immer so. Ich fand das Wort prickelnd immer so schön. Meine Aufgabe war, auch damals, die ganzen Pornokassetten, die habe ich alphabetisch wieder ins Regal sortiert. Also, es gab unten im Bordell so eine Fernsehraum, wo die alle zusammen, und da liefen diese ganzen Pornofilme. Und es gibt auch zum Beispiel Kapitelüberschriften in unser Deutschlandmärchen. Das sind die Titel, die ich von diesen Pornofilmen geklaut habe. Die waren ja auch so romantisch. Also ich sage ja manchmal, die deutschen Pornos, die waren romantischer als Heine.
Die Titel deuten auf ein neues Literaturgenre hin. Ariel, die Nichtmeerjungfrau. Bambi im Land der geilen Böcke. In 80 Tagen durch das Hinterfeld.
Es gab auch Reibungen in der Familie. Also viele haben es nicht akzeptiert. Es war dann schon zu extrem. Auch mein Vater hatte damit ein Problem, obwohl er ein sehr offener Mensch war. Aber mein Onkel Mustafa, der war auch so dickköpfig, er wollte es unbedingt versuchen. Aber es ging dann auch sehr schnell. Die haben die Damen aus Polen schwarz arbeiten lassen und wurden dabei erwischt, hier vom Ordnungsamt. Nach 2 Jahren war es dann vorbei. Danach hat er einen Herzinfarkt bekommen und neue Klappen. Und 2002 hat das Herz aufgegeben. Also aber sein Tod ja. War mein, also ich habe ihn ja geliebt. Also was ich meinem Vater nicht sagen konnte. Und ich durfte mit ihm alles machen. Also der Onkel, der war für mich wie eine Komplize und er wusste über meine Geheimnisse, ich wusste über seine Sünden. Es war eine ganz andere Beziehung.
Dank der Südseebar habe ich von dir mal ordentlich eine geklatscht bekommen. Diese Geschichte habe ich später immer lachend meinen Kindern erzählt.
Mutter und Tante waren natürlich sehr religiös. Die haben dann die Bette vom Bordell gewaschen und haben dann wieder angefangen mit Beten. Weil die dachten, die werden dafür in die Hölle kommen, weil die Bordellwäsche gewaschen haben.
Ich war einmal in einem Land, wo die Wasser in die Risse der Erde mündeten. Ich war in einem Märchen, wo der Schnee bis zur Brust lag.
Und oben haben wir gelebt, über der Kneipe. Und da oben im Dachgeschoss hatte meine Oma ihr Zimmer. Die ganzen Frauen aus der Familie kamen dann zu meiner Oma, weil sie die Älteste war. Also so eine Art Guru. Und ich habe die Abende immer bei ihr im Zimmer verbracht, weil da wurden die intimsten Themen besprochen. Stell dir vor, das Gebäude ist so wie ein Palast im Osmanischen Reich. Und das Dachgeschoss ist so das Harem. Und ich war in diesem Harem der kleine Eunuch.
So hört sich das an.
Ja. Und da wurde alles erzählt.
Dort gab es Stimmen. Sie kannten jedes Geheimnis des Lebens. Der Wind hat mir fein die Haare gekämmt. Die Erde hat meine Wunden geheilt.
Du fragst ja, also wie kam ich zu der Stimme oder zu dieser Erzählperspektive, diese weibliche. Und Manuel, es war wirklich so, als ich mir das vorgenommen habe und anfing mit dem Schreiben, kam alles von alleine. Es war so, als ob ich diese Stimmen unter meiner Haut getragen habe, wie so ein Djinn aus der Flasche. Und ja, mit dem Wunsch kam die wieder. Und ja, ich konnte jede einzelne Stimme wieder hören.
An einem trüben Mittag, an dem ich den Kranichen meine fröhlichen Lieder sang, hörte ich aus der Ferne die Tanzmusik. Sie wurde immer lauter und lauter. Ich sah mich, zwischen meinen Zehen die Wolle der Teppiche, ich sah mich in einem Brautkleid neben einem Mann. Ich sah mich mit einem ängstlichen Blick in einem schwarzen Zug, mich in einem blauen Kittel vor einer donnernden Maschine. So habe ich mein Märchen im Licht einer Kerze gestrickt.
Der Charakter Fatma widerspiegelt uns ja alle, weil wir haben ja auch unsere Wünsche, unsere Hoffnungen oder unser Begehren und darüber sprechen wir einfach nicht. Wir haben Angst vor unseren eigenen Emotionen. Damals war es sowieso tabu. Die Frauen haben unter sich über alles gesprochen, aber öffentlich, das ging gar nicht. Und ich habe eigentlich das getan, was immer so versteckt in einzelnen Zimmern gesprochen wurde. Das habe ich in diesem Buch öffentlich gemacht. Also da muss man auch ganz ehrlich sagen, ich musste nicht viel erfinden.
Unsere Männer lagen wie Vieh im Bett und die Kinder kommen mit aufs Feld.
Meine Mutter war eine sehr gute Fahrerin. Aha. Sie hat ja auch sehr schnell, nachdem sie hier in Deutschland war, hat sie mit ihrem ersten Geld den Führerschein gemacht und später auch sofort den VW-Bus gekauft, um die anderen Frauen auch zur Arbeit fahren zu können. Und da gibt es ja auch so eine Geschichte in unser Deutschlandmärchen, wie ich mich als so kleines Kind im VW-Bus versteckt habe, um mitfahren zu dürfen.
Fatma, was macht das Kind hier unter dem Sitz? Welches Kind? Du fuhrst an die Seite, stiegst aus, öffnetest die Schiebetür und peng, unser Augenkontakt. Ich kannte diesen Blick. Bevor du die Krallen ausstrecktest, kam ich aus meinem Versteck, stellte mich vor dich hin und versuchte stotternd, dir meinen Plan begreiflich zu machen. Setz dich vernünftig auf den Sitz. Mehr hast du nicht gesagt. Hast mit dem Bus einen U-Turn gemacht und bist die Strecke zurückgefahren. Keine von den Frauen sprach ein Wort. Alle wussten, wenn Fatma sauer ist, sollte man sich nicht einmischen. Als wir wieder vor unserer Haustür standen, öffnete Tante Fadime die Schiebetür und sagte mir, ich solle vernünftig sein und zurück ins Haus gehen. Er kann sitzen bleiben. Ich sag nur jemals Bescheid.
Und wenn ich es von heute aus das Ganze beobachte, finde ich es schon sehr mutig und denke, diese Frauen, die waren so richtig feministisch, so richtig unabhängig. Ne? Und deshalb bin ich ja immer dagegen, dass man diese Frauen so immer als Opferkreaturen darstellt. Es waren keine Opfer, es waren Menschen, die sich sehr hart dafür eingesetzt haben, damit das Leben seinen normalen Lauf hatte.
Jetzt sind wir gerade gemeinsam auf dem Weg zu einer Theaterprobe in Aachen. Dinger sitzt am Steuer.
Ja, es ist ein bisschen gefährlich, wenn man mit mir im Auto sitzt. Aber ein
bisschen Abenteuer, sagen wir mal so.
Das wirst du überleben, das verspreche ich dir.
Nach Berlin und Münster wollen sie jetzt auch in Aachen unser Deutschlandmärchen auf die Bühne bringen.
Ich bin da sehr gespannt, weil in Berlin war es anders. In Berlin gab es ja schon die Premiere im April. In Münster war es wieder ganz anders. Und jetzt frage ich mich natürlich, was wird Aachen aus unser Deutschlandmärchen machen?
Was haben denn Berlin und Münster daraus gemacht?
Seit
Berlin, versuch dich mal an Berlin zu erinnern, genau.
Ich war sehr aufgewühlt. Hab immer wieder geheult, daran kann ich mich erinnern. Ich kann mich an die wunderbare Stimme von Cesare Tersian erinnern. Eine großartige Schauspielerin, die den Charakter Fatma gespielt hat. Und ich war dermaßen aufgewühlt und ich habe mich als Autor sehr verstanden gefühlt. Das hatte auch was mit der einfühlsamen Regie von Hakan Mijan was zu tun natürlich. In Münster war ich ein bisschen distanzierter, objektiver. Okay. Aber allgemein, wenn man nachher auch mit Schauspielerinnen, mit der Regie, mit der Kostümabteilung darüber spricht, wenn die dabei Spaß hatten, dann ist es schon für mich ein kleiner Erfolg.
Du hast da interessante Musik, sehe ich. Gurdjieff und Komitasch, das ist der armenische Komponist.
Ja, ja, ich schätze, ich mag ihn sehr. Er hat ja auch eine wunderbare Geschichte. Also seine Lebensgeschichte fängt ja auch in der Ägäis an. Hm. In Kütahya ist er auf die Welt gekommen. Und Kütahya ist nur 80 Kilometer von Uşak entfernt.
Uşak ist da, wo ihr ansässig seid?
Wo auf die Welt gekommen sind. Hm. Wo meine Uroma Ayşe nach dieser Flucht aus Griechenland gelandet ist und da sind meine Eltern auf die Welt gekommen.
Hanife ist mein Name. Ich bin die Tochter der Nomadin Ayşe. Sie kam aus Griechenland, als viele Menschen auf einmal das Land verlassen sollten. Wenn deine Wurzeln nicht derselben Erde angehören, bist du verdammt. Den Strick nimmt dir keiner mehr vom Hals. Du musst ihn bis zu deinem Ende tragen.
Und dann mussten die Griechen in der Türkei das Land verlassen und auch in Griechenland. Die ganzen Moslems, die Türken, mussten das Land verlassen. Und so kam die Mutter meiner Oma, Hanife, in die Ägäis, also auf die andere Seite der Ägäis.
Auf die kleinasiatische Seite.
Sie landete in Uşak. Damals war es eine kleine Stadt. Heute hat die Stadt über 250.000 Einwohner. 150 Kilometer von İzmir, Smyrna, entfernt. Da sind meine Eltern auf die Welt gekommen.
Fatma ist mein Name. Ich bin die Tochter von Hanife und Osman Bey. Ich war das liebste Kind meines Vaters. Und er war meine Schutzmauer. Er brachte jeden Freitag Forellen mit. Jeder bekam eine, ich durfte zwei essen. Ich war erst 10 Jahre alt. Da haben wildfremde Männer seine Leiche in den Hof getragen.
Und da in der Nähe ist auch Komitas. Dieser armenische Komponist ist dort auf die Welt gekommen und danach ging er nach Istanbul, um Musik zu studieren. Und mit diesem Pogrom in der Türkei musste er leider Istanbul verlassen.
Dinger hat jedes Jahr hunderte von Auftritten. Auf den langen Autofahrten zu seinen Lesungen hört er Komitas oder auch griechische Musik.
Und wer mich auch sehr inspiriert hat, das war die griechische Sängerin Haris Alexiou.
Oh, toll, schön. Ja.
Also mit Haris habe ich Monate verbracht. Damals, mit 17, war ich auch sofort in Istanbul und da habe ich eine CD entdeckt, Best of Haris Alexiou. Ich habe immer noch diese eine Sammlung von Haris Alexiou und den Neuerscheinungen der letzten Jahre.
Sie aber, singt ja jetzt nicht mehr, ne? Sie tritt eigentlich nicht mehr auf.
Aber nein, ja. Aber ich glaube, vor 12 Jahren ist ihre letzte CD erschienen. Ja,
ja. Ja. Hast du sie mal live gesehen auch?
Nein, ich leider.
Ich habe sie in Griechenland live gesehen. Ja.
Jetzt will ich dich töten.
Als ich beim Schreiben meines Features in Kavala diese Szene von unserer gemeinsamen Fahrt nach Aachen abhöre, habe ich den Impuls, Dinger ein Lied von Haris Alexiou zu schicken. Und er schickt mir ein anderes zurück.
Hier mein All-Times-Best-Song von Haris Alexiou.
Wenn Dinger dann wieder an einem Gedichtband arbeitet, zieht er sich nach Uşak an der türkischen Ägäis zurück.
Und dort verbringe ich auch jedes Jahr mindestens 2 bis 3 Monate. Im November habe ich mir auch 2 Wochen die Zeit genommen, habe mich dort versteckt, habe mich eingeschlossen und an einem neuen Text geschrieben.
Ein Dorf in der Ägäis. Auf einem Hof spielt ein Mann am Keyboard Tanzlieder. In seiner Einbildung war er vielleicht James Brown. Von Haus zu Haus hängen bunte Lichterketten, die Gäste trinken Limos, knabbern Sonnenblumenkerne. Neben dem Brautpaar sitzt meine Mutter, drückt ihre Tasche fest in den Schoß, in ihrer Tasche geliehene Goldreifen, die Entschädigung für eine belagerte Jugend.
Das war immer so, ich bin 5 Uhr morgens aufgestanden mit dem ersten Morgengebet vom Minaret. Und,
aber du betest nicht?
Ich bete nicht. Ich koche meinen Kaffee. Um 5 Uhr hatte ich schon die Konditorei auf. Da habe ich mir den Sesamring geholt. Ja, das war für mich jeden Morgen so eine Art Feier mit Sesamring und Kaffee.
Ein Ritual.
Ein Ritual. Damit hat jeder Tag angefangen. Zuerst habe ich mit dem Lesen angefangen. Also zuerst habe ich die Texte vom Vortag gelesen, ein bisschen Korrektur gemacht und danach nach dem Anschluss gesucht. Wie kann es weitergehen?
Und jetzt bitte ich das Brautpaar auf die Tanzfläche, ruft James freudesprühend in das Mikrofon. Ich beobachte mich, Gedicht. Mitten auf dem Hof, die Arme ausgebreitet wie ein orientierungsloser Falke. Tanzend zu detonierenden Keyboard-Rhythmen. Ich beobachte dich, Gedicht. Mit einer Zigarette im Mund stehst du hinter dem Ein-Mann-Orchester, an eine Lehmfassade gelehnt. Ich sehe deine Ängste. Sehe deine scheuen Blicke.
Und habe dann immer bis 12 Uhr geschrieben. 12 Uhr habe ich eine Pause eingelegt, geduscht, mich wieder ordentlich angezogen.
Ähnlich wie er es mir jetzt beschreibt, hat Dinger am 29. Juli 2025 auch auf Facebook sein Tagewerk in Uşak beschrieben.
Nun sehen alle Fenster und Balkongitter mit ihrem Schmuck wie Königin Elisabeth aus. Alles für den Winter in Germany.
Auf einem Foto zu seinem Facebook-Post. Dinger mit seiner Mama beim Gemüseputzen. Im Hintergrund rote und grüne Paprika, fein auf eine Schnur gereiht.
Auberginen wurden ausgeschabt, Peperonis, Okras und Zucchinis im Salzwasser gebadet und aufgefädelt. Ich versuche der Mutter zu erklären, dass man nach neuesten EU-Regeln kein Gemüse mit nach Deutschland nehmen darf. Mutter antwortet, wenn du dich nur an Deutschland-Regeln hältst, kannst du auch sofort den Strick holen. Ich kriege alles über die Grenze. Okay, Mama, okay. Wie du willst.
Als ich das hier schreibe, sitze ich selbst mit dem Blick auf das Mittelmeer. In Kavala, der nordgriechischen Stadt, aus der Dingers Urgroßmutter in die Türkei geflüchtet ist. Nach der Befreiung der Griechen von der türkischen Herrschaft 1912. Kavala, dieselbe Stadt, aus der mein Vater Leonidas 1960 als Gastarbeiter nach Deutschland ging.
Ich bin die Griechin Zeynep, Fatmas Nachbarin. Fatma sieht meine Wunden und ich ihre. Bis 1955 lebte ich mit meinen Eltern in Istanbul. Ich war 10 Jahre alt, als dieser verdammte Tag der Pogrome unser Leben und das vieler Minderheiten in Istanbul gegen die Wand schlug. Mit Hilfe eines Lederhändlers fuhren wir mit 2 Koffern Gepäck nach Izmir und von da aus mit der Fähre über das Ägäische Meer nach Kavala. In die Stadt, wo einmal die Großmutter von Fatma gelebt hat. Heute backen wir gemeinsam Kavala-Plätzchen mit Mandeln. Dinger mochte diese sehr. Vielleicht ist diese Wundenverwandtschaft die engste, ehrlichste Beziehung, die es geben kann.
Guck mal, was wir jetzt zum Beispiel ja als Gastarbeiterkinder auch teilen, ist ja dieser Weg mit dem Auto immer gen Süden, ne, im Sommer. Also das haben wir doch alle auch in der einen oder anderen Form.
Also ich bin jetzt kein Typ, der gerne so in der Nostalgie lebt. Ja. Ne? Ich schaue immer nach vorne.
Beim Autofahren musst du das ja auch machen.
Ja, so ist es. Und die ganzen Projekte zwingen mich auch dazu. Aha. Aber manchmal geht es mir so durch den Kopf. Auf einer Seite muss ich immer schmunzeln. Es war immer sehr witzig mit der ganzen Familie. Wir waren ja immer mit 8 Köpfen in dem VW-Bus. Also meine Cousins, die kamen immer mit. Vater und Onkel, die haben ja immer zusammen gelebt. Also 2 Familien haben immer gemeinsam in einem Haus gelebt. Auf der anderen Seite, es war sehr anstrengend, besonders für meine Mutter, die die ganze Vorbereitung machen musste. Und am zweiten Tag schon stank der ganze Bus nach Frikadellen.
2500 Kilometer sind es von Gummersbach nach Kavala. Von Nettetal nach Uschak sogar 3000 Kilometer. Unterwegs zum Mittelmeer wollte man schnell Kilometer machen. Dabei standen bloß die Alpen im Weg und dann die riskanten Überholmanöver auf dem jugoslawischen Autoputt.
Also wir hatten zweimal den Fall, dass der VW-Bus den Geist aufgegeben hat. Einmal in Rumänien. Das war ein Drama. Vater hat einen LKW in Rumänien organisiert, der uns dann in die Türkei gefahren hat.
Also euer VW-Bus stand auf dem LKW drauf?
Wir saßen im VW-Bus und der VW-Bus im LKW.
Stimmt, das gibt es auch im Buch, ne?
Ja.
Sehr schön. Und also das sind ja so Sachen, die kannst du dir eigentlich gar nicht ausdenken. Die hat das Leben geschrieben.
Ich, du, Mama, Özgür, Iskender, Hassan, Tante Güley und Oma gingen auf die Hebebühne, dann in den Bus, den der Fahrer vorne und hinten mit gürtelähnlichen Seilen befestigte. Dass ich noch solche Tage erleben muss. Ich werde lebendig in die Hölle gestoßen, stöhnte Oma. Nach 2 Tagen stand der LKW im Dorf, im Hof der Großeltern. Keiner darf es erfahren. Es ist zu peinlich, Kinder. Wehe. Wenn ihr ein Wort darüber verliert, reiße ich euch die Köpfe ab.
Und da kommt Eiche.
Komm rein.
Manuel, freut mich sehr.
Hallo, Eiche, freut mich sehr.
Erzähle.
Möchte nicht stören. Okay, ich
nein, nein, kein Problem.
Okay.
12.30 Uhr, vergiss nicht, Termin.
Ja, ich muss Mutter zum Arzt, aber okay. Der ist hier um die Ecke.
Okay, alles gut, ja.
Wir sehen uns. Viel Spaß euch.
Ciao.
Ciao. Okay. Ja, Mutter wurde letzte Woche operiert.
Ja, das hast du mir erzählt.
Genau, und natürlich war der Operationssaal wieder mal zu kalt.
Ah.
Jedes Mal, wenn sie operiert ist, kommt sie mit einer Erkältung nach Hause.
Ach so, oh nein.
Ja, ja.
Aber das heißt, sie hat heute so eine Nachuntersuchung? Oder
nein, nein, was? Also hier, der Arzt ist um die Ecke, wir können auch zusammenlaufen, kein
Problem.
Ich
komme gerne mit, bin ich da.
Sie wird wahrscheinlich Medikamente bekommen, Hustensaft etc.
Ach so, für die
Also wichtig ist, dass es jetzt nicht schlimmer wird.
Mhm. Also deine Mama wohnt auch mit hier
im Wir wohnen Haus. Alle hier. Sie lebt im Untergeschoss. Also wir haben hier die Hälfte. Und sie lebt im Erdgeschoss, wir leben im ersten Stock und mein Bruder lebt im Dachgeschoss.
Ah, alle zusammen?
Alle zusammen. Und das macht auch vieles einfacher, wenn ich mal unterwegs bin und wenn Aisha, meine Frau, unterwegs ist, dann ist der Onkel sofort für die Kinder da oder die Oma. Und das ist ja auch so die Charme der Provinz.
Tamam, geçen, ja. Okay, tamam, geri kanalım, ja. Okay, hadi, bye, bye.
Vielleicht muss man sie sogar auch mit dem Auto fahren, wenn sie so schlecht Luft kriegt.
Dinger war 13 oder 14, als seine Mutter nach einem schweren Arbeitsunfall auf der Intensivstation landete.
Akkord. Akkord. Ich laufe in die andere Abteilung, um dort Körbe zu holen. Betrete die Halle. Das Eisentor bewegt sich hinter mir. Ich höre es, aber bevor ich zur Seite springen kann, werde ich auf den Boden geschleudert. Der Boden ist eiskalt. Der Boden ist eiskalt. Ich höre, wie meine Knochen brechen, verliere das Bewusstsein. Die Augen öffne ich erst wieder im Krankenhaus. 2 Jahre dauerte die Behandlung. Operation, Reha. Operation, Reha. Ich sah mich nur noch als halber Mensch. War keine richtige Mutter, keine Frau, keine Arbeiterin mehr. Es ist, wie es ist. Du bist die Maschine. Wenn du kaputt bist, bist du eben kaputt.
Dinger ging in die Nettetaler Buchhandlung Matussek und hat dem Buchhändler gesagt, dass er ein Buch braucht, das ihn tröstet. Und der Buchhändler hat ihm Unterm Rad von Hermann Hesse in die Hand gedrückt.
Das war das Buch, das mein Vater ihm
als erstes literarisches deutsches Buch empfohlen hat. Wir können froh sein, dass er das überlebt hat. Also das ist zieht schon runter eigentlich. Und das hatten wir dann in Amerika auch mit dem Steppenwolf. Da gab es auch tatsächlich Suizide. Aber die gab es ja schon, als Goethe den Werther geschrieben hat. Nicht? Ja. Also das ist gut. Und dann sieht man, was Literatur kann.
Erzählt Fabian Matusek. Heute liegen Dingers eigene Bücher im Schaufenster.
Er hat die Ehrung des Nettetalers erhalten vor einem Jahr. Eine Auszeichnung, die Menschen bekommen, die sich kulturell oder anders wie verdient gemacht haben in Lobberich. Und das hat uns alle sehr gefreut, dass das eben auch dann, na sagen wir mal, in der Politik angekommen ist und dass man begriffen hat, dass das schon was Besonderes ist. Nicht nur, weil es der Buchpreisträger ist, sondern auch, weil er seinen Lyrikverlag hier macht.
Von Unser Deutschland-Märchen gibt es gleich einen ganzen Stapel.
Kann man sozusagen sein Buch jetzt nehmen und anhand des Buches
einen
kleinen Spaziergang durch Nettetal?
Das kann man. Sein Vater hat hier eine Kneipe auf der Breilerstraße und das beschreibt er sehr ausführlich, wie er dort aus dem Fenster geguckt hat und gegenüber ist ein See.
Die Tischdecke mit Brandlöchern in der Küche verwandelte sich in einen Kilim aus Tausend und einer Nacht. Die kitschigen Gipsvögel in der Vitrine bäumten sich auf wie ein Phönix. Die matte Wasseroberfläche vom Breiler See bekam zuerst einen feurigen Teppich.
Das ist der Breiler See. Nach Lobberich kommt Breil.
Okay. So, Manuel?
Ja, das hier war mein Milieu. Wir haben die ganzen Nachmittage, Abende hier verbracht. Hier um den See. Mit allen anderen Kindern, mit Cousins. Wir waren hier mit den Fahrrädern unterwegs und haben hier Picknick gemacht. Aus dem Fenster schaute ich immer auf diesen See und habe mir immer eingebildet, dass hier im See ein Drache lebt.
So ein Ungeheuer.
Ja, ja. Und nachts hat der Drache den See verlassen und ich habe mir was ausgemalt, so einen roten Himmel und der Drache spuckt überall so seine Feuer.
Dann tauchte der Drache auf, flog an unseren Fenstern vorbei, spuckte sein Feuer. Der Himmel schimmerte wie eine Diskokugel. Die traurigen Fischstäbchen von gestern auf dem Küchentisch, das halbleere Nutella-Glas, das trockene Graubrot, all das sah nun aus wie das Festmahl für den Prinzen.
Ich will jetzt nicht das Wort Heimat in den Mund nehmen. Also ich,
aber du hast es schon getan.
Ja.
Aber es ist schön zu sehen, wie du hier alles voller Geschichte und Geschichten ist. Ne? Jede Ecke ist voller Geschichten.
Weißt du, jetzt kommt der Bürgermeister und erzählt mir manchmal, wie schön Nettetal hier ist und so. Aber dann frage ich mich, okay, er ist ja jetzt seit 4 Jahren hier in Nettetal. Ich bin hier groß geworden, hier auf der Straße.
Musst du ihm mal sagen, warum erzählen Sie mir das?
Ich habe ja auch mal in einem Gedicht geschrieben, Heimatdichter.
Dinger kann hier nicht weg. Nicht nach Köln, nicht nach Istanbul, nicht nach New York. Ehe er sich um seine Mutter kümmerte, hat er seinen kranken Vater gepflegt, hat dafür sogar Hartz IV beantragt.
Er war auch sehr pflegeleicht. Also er hatte jetzt nicht diese großen Erwartungen. Aber er wollte nicht, dass eine fremde Person ihn pflegt.
Ja. Verstehe.
Das hat er abgelehnt. Ich wusste zum Beispiel sehr genau, wie er sein Spiegelei isst.
Früher habe ich ja meinem Vater die Vorwürfe gemacht. Später habe ich gesagt, okay, allein mein Vater kann ja die ganze Schuld nicht tragen.
Welche Vorwürfe hast du deinem Vater gemacht?
Ja, dass er nicht seine Verantwortung so ernst genommen hat, dass er Mutter allein gelassen hat. Aber
dass
so,
er kein richtiger Vater war.
Er war ein sehr guter Vater. Stimmt. Einen besseren Vater als Yilmaz kann ich mir heute immer noch nicht vorstellen.
Nicht nur seiner Mutter, auch seinem Vater verdankt Dinger viel. Nicht bloß, weil er mit ihm bei Karstadt in Mönchengladbach deutsche Schlagermusik kaufte.
Nach vielen Preisverleihungen stand ich hier am See und habe geweint. Weil mein Vater war derjenige, der mir das sehr gewünscht hat. Er wollte unbedingt, dass ich meinen eigenen Weg gehe und nicht in der Firma stecken bleibe.
Er hat das unterstützt?
Er hat es sehr unterstützt.
Deine Mutter wollte eigentlich eher, dass du diesen Weg gehst?
Ja, aber Vater... Mutter hat die Familie zusammengehalten. Sie wollte unbedingt, dass wir die Verantwortung tragen. Wenn ich auf Sie gehört hätte, wäre ich heute immer noch in der Fabrik.
Das Buch ist eigentlich ein Mutterbuch, oder? Mehr als ein Vaterbuch.
So kann man es sehen.
Das Vaterbuch kommt vielleicht noch.
Das weiß ich nicht, Manuel. Ja. Eigentlich war es so geplant, das war meine Idee.
Du bist als literarische Stimme natürlich auch eine Stimme für die zweite Generation sozusagen. Wie gehen wir mit dieser Geschichte um? Wie gucken wir auf unsere Eltern? Und wie verarbeiten wir das vielleicht auch wieder weiter? Also wie erzählen wir ihre Geschichten auch weiter? Ne?
Das alles habe ich versucht in einem Gedicht, auch in dem Band Mein Prinz, ich bin das Ghetto. Es ist das zweite Gedicht, was diese Vaterrolle angeht. Da habe ich es eingebaut.
Auf den Grabsteinen der Väter hängen ihre Mützen, in Maschinenfett getränkte Mützen. Es waren Väter, keine Menschen, Samenspender, Fabrikarbeiter, Schuldner. Bei der Rückkehr vom Friedhof hörst du noch ihre Stimmen. Sie bitten um eine Umarmung.
Hast du das auch erlebt, dass Leute gesagt haben, ich will gar nicht zum Gegenstand von deiner Literatur werden? Oder fühlen die sich geehrt, dass du ihnen irgendwie so ein Denkmal baust oder so immer?
Das habe ich nie gemacht, Manuel. Also die einzige Person, wenn wir jetzt unser Deutschlandmärchen wieder nennen, da sind Auszüge aus der Lebensgeschichte meiner Mutter. Und sie war damit einverstanden, sie hat mir die Erlaubnis gegeben. Aber man kann das Ganze auch von einer anderen Perspektive sehen. Die Lebensgeschichte von Fatma war nicht allein die Lebensgeschichte von Fatma.
Viele erlebten ihre Rückkehr nur noch im Sarg. Viele sind verweht, ohne Zweige, ohne Wurzeln. Sie tragen ihre verschwiegenen Geschichten mit sich. Ich sage es immer wieder, zwischen Himmel und Erde haben sich hier Millionen Geschichten aufgestapelt. Du versuchst jetzt einen Bruchteil davon aufzuschreiben.
In dem Text sind ja auch Chöre, in dem Text sind ja auch Lieder, in dem Text sind ja auch Dialoge. Und da spricht die Fatma, aber sie spricht nicht nur für sich allein, sondern für eine ganze Generation, für einen ganz großen Teil der deutschen Geschichte, für viele Einwanderer. Aber natürlich in ihrer Art und Weise.
Während diese Geschichten erzählt wurden, wuchs auf deiner Stirn eine Fledermausmutter.
Aber was mich vielleicht in letzter Zeit auch wieder beschäftigt, dieser Text wird immer so als autobiografisch vorgestellt. Und dann stelle ich mir die Frage, dann müsste man auch alles, was nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland erschienen ist, auch autobiografisch nennen. Also diese ganzen wunderbaren Texte von unseren jüdischen Kollegen, Kolleginnen, die über diese Zeit geschrieben haben. Nein, es ist ein Teil der deutschen Geschichte.
Hast du jetzt genug gehört? Kannst du mich jetzt bitte ein wenig in Ruhe lassen? Ich bin müde. Verstehst du jetzt, warum du mir nicht einfach mit deinem Weltbild die Fledermaus ins Gesicht zeichnen darfst?
Das habe ich jetzt auch in der Türkei erlebt, dass viele Frauen aus der Verwandtschaft zu mir kamen und sagten, irgendwo haben die es gehört, dass der Dinçer mal eine Geschichte über seine Mutter geschrieben hat. Ja. Die kommen dann zu mir und sagen, meine Geschichte ist viel dramatischer, dramatischer als die Geschichte deiner Mutter. Soll ich dir mal meine Geschichte erzählen? Also, wenn ich wollte, hätte ich jetzt noch Material für die nächsten 5, 6 Bücher sammeln können. Aber nee, danke.
Aber natürlich schreibt Dinçer gerade doch wieder an einem neuen Buch. Nur anders.
Also für viele wird es wahrscheinlich eine Enttäuschung sein. Es ist kein Roman. Aber ich sehe mich auch irgendwie nicht gezwungen, immer den Buchmarkt zu bedienen. Und ich bin kein Dienstleister. Und denke mir gerade, also wenn ich auf die Schnauze falle, dann lieber doch mit Gedichten.
Dann hast du gesagt, meine Fantasie schützt mich auch.
Ja.
Das fand ich einen interessanten Gedanken.
Heute sehe ich diese Illusionen, diese Fantasie als Schutz, weil ich habe für mich entschieden, ganz frei damit umzugehen und habe auch aufgehört, die Meinung von zweiten, dritten Personen sehr ernst zu nehmen. Es ist mein Leben. Ich habe nur eine einzige Verantwortung, die Verantwortung für meine Kinder. Und alles andere, was die anderen über mich denken und so, das kann ich ja alles nicht mitschleppen. Das geht nicht. Also erlaube ich mir, diese Freiheit zu spinnen. Und das tue ich auch. Ich habe meine Einhörner hier, ich habe meine Ponys und irgendwann werde ich hier auch so einen Eselhof gründen. Letztens habe ich sogar recherchiert, bei eBay gibt es Esel zu kaufen in München.
Die Frage war bei mir, wie kriegt man den Esel jetzt von München nach Nettetal transportiert?
Gibt es da Lösungen?
Also ich habe auch recherchiert, es gibt dafür keine Regelungen. Das war für mich ein ganz großer Schock. Also du lebst in Deutschland, aber darfst du Esel als Haustier besitzen und dafür gibt es keine Regeln. Und eine Eselsteuer gibt es auch nicht. Und das ist jetzt mein größter Traum.
Ich komme auch mal, wenn ich darf.
Du bist gerne eingeladen. Also Kuchen backen werde ich auch.
Das Märchen von Nettetal. Die unglaublichen Geschichten von Dinje Gütjeter. Ein Feature von Manuel Gurgos. Es sprachen Josephine Köhler, Jörg Pauli und Stefan Roschi. Ton und Technik Sabine Klunzinger und Claudia Peike. Regie Nicole Paulsen. Redaktion Anja Brockert und Frank Hertweg. Produktion Südwestrundfunk 2025.